Sie hören diese schwierigen Menschen. Der Podcast für kluge Wege im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und Kunden. Mein Name ist Alexandra Eppgert und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diese schwierigen Menschen. In meiner letzten Folge ging es um das Thema People-Pleasing, also um diese Momente, in denen wir eigentlich etwas anderes sagen oder tun wollten und es dann doch nicht tun, in denen irgendwie die Dinge anders sind. Weil wir Konflikte vermeiden wollen, weil wir gefallen wollen oder weil wir in einer Situation plötzlich nicht mehr so handlungsfähig sind, wie wir eigentlich gerne wären. Und genau an dieser Stelle möchte ich heute weitermachen. Denn vielleicht kennen Sie das auch. Sie gehen in ein Gespräch, sind eigentlich klar und plötzlich sind Sie es nicht mehr. Sie reagieren anders, als Sie wollten. Sie werden vielleicht kleiner, vielleicht lauter, vielleicht angepasster. Oder Sie ziehen sich einfach zurück, obwohl Sie sich genau nicht zurückziehen wollten. Und gerade genau dann natürlich, wenn unser Gegenüber schwierig wird. Und darum ist die Frage in dieser Folge, wie bleiben wir handlungsfähig im Umgang mit schwierigen Menschen? Und darüber spreche ich heute nicht alleine, sondern mit meiner Gästin Beate Maes. Beate ist Schauspielerin, Beate ist Coach, also Kollegin und beschäftigt sich auch viel mit der Frage, wie wir unseren Körper, unsere innere Haltung und unsere Wirkung zusammenbringen können, wie das Ganze zusammenhängt und wie wir in schwierigen Situationen wieder Zugriff auf uns selbst bekommen können, wie wir also wieder den Zugang zu uns finden, um eben handlungsfähig zu sein. Und ja, liebe Beate, genau mit dieser Frage möchte ich in gewisser Weise auch reinstarten. Was passiert eigentlich in uns? Was passiert in unserem Körper? Was passiert in diesem einen Moment, in dem wir unsere Handlungsfähigkeit verlieren?
Das ist eine so schöne Frage, finde ich, Alexandra. Ja. Ich glaube, in Situationen, in denen das passieren kann, zeigt sich eigentlich, ob wir überhaupt auf unserer Seite sind. Also ob wir eine klare Beziehung zu unserem eigenen Wert haben und ob wir Grenzen ziehen können. Ich hatte Ende der 90er Jahre ein Erlebnis, was im Grunde so die Initialzündung war für die Arbeit, die ich heute mache, als Coach und Trainerin und Beraterin gewisserweise auch. Also ich hatte eine Rolle in einer sehr, sehr hochkarätig besetzten Fernsehproduktion bekommen. Das war so ein Mehrteiler mit einem damals sehr, sehr bekannten Regisseur. Ich hatte nach einigen Jahren am Theater gerade erst angefangen zu drehen und das war an diesem Punkt meiner Karriere also eine riesige Chance für mich. Also ich mache diese lange Geschichte mal sehr kurz. Am Anfang der Dreharbeiten machte der Regisseur deutlich, dass ihm an einem persönlicheren Verhältnis mit mir gelegen ist. Ich machte deutlich, dass das für mich nicht in Frage kommt. Und daraufhin hat er sich eigentlich gerecht. Also er hat mich während der gesamten Dreharbeiten an jedem meiner Drehtage konsequent terrorisiert und diffamiert, also in der Arbeit, vor Kolleginnen, Komparsen, einem riesigen Team. Also er spielte das Ganze im Grunde über die Qualität meiner schauspielerischen Arbeit, was relativ leicht ist natürlich. Also es ist wahnsinnig leicht, Schauspielerinnen zu verunsichern und zu terrorisieren, denn es gibt ja generell für diese kreativen Tätigkeiten und auch für die Arbeit vor der Kamera im Grunde keine objektiven Bewertungskriterien. Und wenn man da jemanden verunsichern will, dann ist es sehr, sehr einfach und sehr unwahrscheinlich natürlich auch, dass 2 Minuten später eine selbstbewusste Performance stattfindet vor der Kamera.
Du hattest in dieser Situation quasi jemanden, der hierarchisch oberhalb von dir war und der diese Situation, in der er Macht auf dich ausüben konnte, genutzt hat, um seine persönlichen Interessen zu verfolgen. Verstehe ich das richtig?
Genau, genau. Mhm. Also das war ein klassischer Fall von Machtmissbrauch. Er hat mir auch während der Dreharbeiten immer wieder angeboten, dass ich es mir einfacher machen kann. Also wirklich unglaubliche Geschichte. Das Ganze erstreckte sich über einen Zeitraum von ungefähr einem Jahr, in dem ich irgendwie durchgehalten habe und versucht habe, mir nach außen nichts anmerken zu lassen. und so unberührt wie möglich da durchzukommen. Und das ist natürlich für eine Schauspielerin schwierig, ne? Weil vor der Kamera unberührt ist nicht so praktisch und dieses berühmte dicke Fell funktioniert dann natürlich überhaupt nicht.
Das ist ja das, was im Grunde jeder tagtäglich auch aus seinem eigenen Alltag kennt. Dass man in einem Meeting ist oder in einem kurzen Gespräch oder eine E-Mail liest oder sonst etwas und dann eben doch irgendwas in einem brodelt und etwas hochgeht und man eben dann doch nicht das dicke Fell hätte, das man gerne hätte.
Genau, genau. Ja, und ich meine, ein dickes Fell ist ja im Kontakt mit anderen Menschen auch sowieso schwierig. Also wir wollen ja in Kontakt, in Verbindung sein, gerade in schwierigen Situationen, gerade mit schwierigen Menschen, wenn wir überhaupt was von denen wollen, also oder etwas müssen, wobei das Wort finde ich immer schwierig, aber kommen wir, glaube ich, später noch dazu. Dann ist es wichtig, dass wir in Verbindung sind und mit so einem dicken Fell, ja, kann man so seine eigene Performance durchziehen, aber kommt womöglich einfach nicht zum Ziel, zum eigentlichen Ziel des Gesprächs. Also ich war damals überhaupt nicht vorbereitet auf möglichen Widerstand oder auf so Konfrontation. Ich hatte es als Schauspielerin bis dahin immer relativ leicht und habe mich sehr sozusagen so ernährt von den Bewertungen und Beurteilungen von außen. Es funktionierte halt relativ gut so in diesen ersten Jahren und deswegen habe ich es mir ein bisschen leicht gemacht, auch gemütlich. Und ich habe es überhaupt nicht gelernt oder auch irgendwie vielleicht nicht gebraucht, scheinbar Grenzen zu setzen und überhaupt rauszufinden, wo meine persönlichen Grenzen sind. Ich konnte also in dieser Situation darauf überhaupt nicht zurückgreifen. Also im Außen schon. Ne? Ich habe ja Nein gesagt, faktisch. Also ich habe so gehandelt. Aber dann eben dieses Jahr erlebt, in dem ich da so behandelt wurde und war einfach eigentlich in einem dauerhaften, permanenten Opfermodus, in so einem inneren, mentalen. Weil wenn wir nicht in der Lage sind, Nein zu sagen, dann haben wir ja auch kein Ja. Also dann können wir auch nicht, haben wir kein Ja, das wir verteidigen können. Und dann sagen wir eben viel zu schnell Ja zu den Vorschlägen von anderen. Das ist, glaube ich, überhaupt die Krux an so einem inneren Opferstatus.
Das ist genau der Punkt, an dem man dann eben nicht handlungsfähig ist, ne?
Genau. Ja. Weißt du, die Menschen, die so vielleicht ein bisschen zu gut erzogen sind und die reflexhaft immer gleich erst mal nicken im Gespräch. Kennst du das? Also kennst du es vielleicht sogar von dir selber? Und ich wette, ganz viele, die uns zuhören, nicken in dem Moment auch, weil sie es kennen. Ja, wenn man sofort nickt und keinen Platz lässt für ein mögliches Nein oder für eine Variante oder eine Meinung oder eine Haltung. Wenn dieses reflexhafte Ja diesen Raum sofort zumacht, kann einem das eben ganz leicht passieren, dass man sich verliert und dass man dann nicht mehr handlungsfähig ist.
Was macht das mit dem Körper?
Naja, es macht den Raum klein. Ich würde sogar sagen, bis hin zu, dass da gar kein Raum ist. Also gar kein Spielraum. Ich sag gleich noch was zu dem Körper. Ich will noch mal auf diese Handlungsfähigkeit eingehen. Ich bin ja dann, also wenn ich gar keine Grenze habe, bin ich ja nicht nur nicht handlungsfähig, sondern auch nicht verhandlungsfähig. Mhm. Ich habe ja gar nichts, was ich anbieten kann, weil ich gar nichts habe, was ich beschützen muss, offensichtlich. Wenn ich keine Grenze habe, dann ist alles offen. Und dann gibt es offenbar nichts, wofür diese Grenze gut wäre. Und wenn ich mir aber eine Bewusstheit darüber verschaffe, über meinen Selbstwert, über meinen Wert, über meine Beziehung zu mir selber, zu meiner eigenen Arbeit oder worum es eben auch gerade geht, dann werde ich automatisch diese Grenze ziehen, weil ich ja weiß, was ich zu verteidigen habe und wo da der Wert liegt. Und du hast nach dem Körper gefragt. Ich würde sagen, der Körper hat die Macht.
Das ist jetzt eine steile These. Der Körper hat die Macht. Erzähl
ja,
mir.
Der Körper hat die absolute Macht. Also unser Kopf denkt ungefähr sagt man so 60.000 Gedanken am Tag. Ob das jetzt genau stimmt, weiß ich nicht, aber ist, glaube ich, auch egal. Er denkt sehr, sehr, sehr viel. Und in schwierigen Situationen, in Situationen mit schwierigen Menschen, denkt der ganz sicher auch ganz vieles, was wir überhaupt nicht gebrauchen können. Und wir können nicht allein über unseren Kopf diese schwierigen Situationen bewältigen und Dinge in uns verändern, weil der Körper total faszinierende Eigenschaften hat. Es gibt so eine Studie, die man mal gemacht hat mit Primaten in freier Wildbahn. Man hat diese Gruppe von Primaten untersucht und wollte wissen, wenn ein Anführer sozusagen stirbt oder krank wird, wollte man wissen, was die Kriterien sind für die Wahl des neuen Anführers. Das wusste man irgendwie nicht. Irgendwann sitzt ein anderer auf dem Felsen und hat die Krone auf und man wusste nicht, warum.
Das ist der Schönste oder der Mächtigste oder wer darf auf den Felsen?
Genau, oder der Potenteste oder der Stärkste. Und man wusste es nicht. Und dann hat man es untersucht und man ist davon ausgegangen, dass das Tier mit dem höchsten Testosterongehalt wahrscheinlich zum Anführer gewählt wird, automatisch, instinktiv. Ne? Ja. Macht der Sinn. Und dann hat man rausgefunden, das stimmt nicht. Man weiß immer noch nicht, was die Kriterien sind, aber man hat rausgefunden, dass das Tier, was dann der neue Boss ist und oben auf diesem Felsen sitzt mit erhabener Miene, plötzlich seinen Testosterongehalt im Körper verändert. Also der Körper verändert sich, weil das Tier weiß, ich sitze jetzt hier oben und ich bin jetzt der König. Und dann ändern sich diese Hormone. Ist doch total verrückt, oder?
Heißt, die Rolle, die jemand hat, verändert das, was im Körper passiert.
Genau, im Grunde genommen kann man es auf was ganz Einfaches runterbrechen, würde ich sagen. Und zwar, ein Gedanke verändert den Körper. Und zwar richtig messbar. Und das bedeutet, dass wir einfach für so Veränderungsprozesse, die wir absichtlich in Gang setzen, unbedingt beides brauchen. Den Kopf und den Körper. Weil der Körper so verlässlich reagiert.
Ja.
Der Körper hat übrigens noch eine faszinierende Eigenschaft, nämlich er kann nicht lügen. Also der Körper sagt immer die Wahrheit. Er lügt nicht. Und zwar ganz verlässlich, ob wir wollen oder nicht. Deswegen ist es eben so wichtig, dass wir nicht mit Worten versuchen, jemanden von was zu überzeugen oder versuchen, jemand zu sein, während unser Körper eine ganz andere Geschichte erzählt.
Ja, ich kenne das aus dem Embodiment, wo es unterm Strich auch genau darum geht, mit dem Körper und dem Empfinden des Körpers, den somatischen Markern, so wird es genannt, im Embodiment, tatsächlich erst einmal zu verstehen, was passiert hier überhaupt gerade und dann aber auch Veränderungen vornehmen zu können, um in der Situation anders handeln zu können. Also im Grunde, ja, wir haben über Handlungsfähigkeit eben gesprochen, um Handlungsfähigkeit zurückzugewinnen. Da habe ich im Coaching schon ganz oft mit gearbeitet und ich sage immer gerne, ich habe lange nach dem Lichtschalter gesucht, weißt du, vielleicht kennst du das, dieser Schalter, der quasi alles verändert und ich habe es nie gefunden und ich habe es natürlich immer noch nicht gefunden. Aber wenn ich in irgendeiner Form etwas als Ähnliches empfinde, dann ist es tatsächlich Embodiment. Das ist also diese Arbeit mit dem Körper, das ist so ein starkes Mittel, um tatsächlich Veränderungen bei sich selbst bewirken zu können und auch mit Situationen souverän umgehen zu können, die vorher gar nicht denkbar waren.
Ja. Ja, wenn man diese Mechanismen einfach kennt, ne, und weiß, was da für Hebel, was da für Knöpfe eigentlich zur Verfügung stehen, dann hat man einfach, dann holt man sich die Macht zurück über so Situationen, in denen man womöglich dachte, dass man ausgeliefert ist. Also seinen ersten Reflexen zum Beispiel. Der erste Reflex wird ja oft irrtümlicherweise für Authentizität gehalten, dass das, was von alleine passiert, automatisch die Wahrheit ist. Und das Echte, das Authentische. Und ich bestreite das wirklich ganz entschieden. Ich glaube, ganz oft sind die ersten Reflexe einfach nur die ersten Impulse, die teilweise aus uralten Geschichten kommen, aus alten Glaubenssätzen, die wir aus Versehen immer noch mit uns mittragen. Und dann sagen wir oft so Sachen wie, naja, so bin ich nun mal. Oder das kann ich eben nicht ändern. Und man kann nahezu alles ändern. Also was die innere Haltung betrifft, behaupte ich, man kann tatsächlich alles ändern. Das gelingt natürlich nicht immer gleich gut. Aber es gibt verlässliche Werkzeuge. Und wenn man sich das erobert, ein Wissen über sich selbst, über die Schichten auch, die zum Beispiel diese Anatomie unseres Selbstbewusstseins zum Beispiel, wenn man das ein bisschen erforscht und dann ein paar Hebel zur Verfügung hat, hat man ganz viele Möglichkeiten.
Du meinst, man kann alles ändern. Was bedeutet
ja.
das denn dann für wirklich schwierige Situationen mit schwierigen Kolleginnen, Kollegen, Chefs, Chefinnen, Partnerinnen, Partnern im Job?
Also, ich habe, nachdem ich angefangen habe, diese Sachen zu ergründen und damit zu arbeiten und das weiterzuentwickeln, etwas ganz Konkretes verändert. Schwimme ich natürlich nicht durchgehend total durchgecoacht wie so ein Korken auf dem Wasser und bin immer locker und souverän. Also ich stehe selbstverständlich immer wieder mal vor jemandem, halte den für einen Vollidioten, sage voller Überzeugung genau das Falsche und fahre die Sache an die Wand. Ja, das mache ich natürlich auch, nur um das vorwegzunehmen.
Das finde ich einerseits beruhigend und andererseits, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich kann Ihnen sagen, also ich kann Beate sehen und sie ist wirklich noch ein Mensch. Also das vielleicht mal als Disclaimer, ja, du bist noch ein Mensch. Dann mach weiter.
Ja, ich sage das nur, damit nicht der Eindruck entsteht, ich möchte vermitteln, man kann alles immer kontrollieren. Ne? Das können wir natürlich nicht. Die Frage ist nicht, können wir alles kontrollieren und gewinnen wir immer, sondern die Frage ist für mich, wie groß ist der Spielraum? Das ist eigentlich die wichtigere Frage und kann ich den erweitern? Und da ist meine ganz klare Antwort, ja, man kann ihn erweitern. Definitiv, man kann ihn immer erweitern. Und was ich mache in solchen Momenten, wenn ich nicht total versage, was auch passiert, dann mache ich im Grunde eins, ich opfere den Moment für etwas Größeres. Also ich verzichte im Grunde genommen auf diesen ersten Reflex, auf diesen ersten unbewussten inneren Impuls meines Körpers, den anderen zum Beispiel einfach schubsen zu wollen, weil der total bescheuert ist. Oder irgendwie eine Wand hochzuziehen, eine unsichtbare, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, weil ich total verunsichert bin. Also je nachdem, manchmal machen wir uns größer oder werden aggressiv, manchmal verschwinden wir, weil unbewusst etwas in uns passiert, was uns einfach erstarren oder und dann auch verschwinden lässt, ja, woraufhin wir natürlich nicht mehr präsent sind. All solche Dinge. Und was ich mache, ich verzichte darauf und ersetze diesen unbewussten Impuls durch eine bewusste Entscheidung. Also wenn man so will, verzichte ich darauf, den Punkt zu machen, um das Spiel zu gewinnen. Jetzt könnte man sagen, ja, dann bist du doch aber gar nicht du, weil dann das ist ja dann nicht natürlich und das ist ja nicht authentisch. Ne? Aber es gibt eben Techniken, Schauspieltechniken beispielsweise, die nicht dazu führen, dass Leute, Schauspieler und Schauspielerinnen sich verstellen. Oft denkt man ja, Schauspieler sind so gute Lügner, die können sich so ganz geschickt, können die so tun, als ob. Und das stimmt nicht, das stimmt natürlich bei vielen, aber das sind nicht die guten Schauspieler. Die guten machen was völlig anderes. Die kennen ihr System und die kennen ein paar wirksame Hebel. Und dann wissen sie, wie sie bestimmte Impulse und Prozesse in ihrem klugen und verlässlichen Körper auslösen. Wie sie also einen echten Zustand auslösen. Und dann drücken sie diesen Knopf und dann passiert eben im Körper etwas, was zu tun hat mit Resonanz, mit Schwingung. Und eine Resonanz, eine Schwingung ist nie fake. Also das ist ja da, genau wie eine Emotion im Übrigen. Die ist entweder da oder sie ist nicht da. Etwas schwingt oder es schwingt nicht. Das heißt, da regiert nie die Lüge und die Verstellung, sondern das sind immer Veränderungsprozesse im Körper, die ich eben in Gang setze, je nachdem, wie meine Figur sein soll, ob sie eben selbstbewusst oder unsicher sein soll, sympathisch oder unsympathisch. Und ich setze das in Gang. Und dann ändere ich meine Ausstrahlung. Und genau das können wir natürlich, also diese Tools, sage ich mal, funktionieren genauso, wenn eine Kamera im Raum ist, wie wenn keine Kamera im Raum ist. Weil es einfach innere Prozesse sind, auf die man sich verlassen kann. Und deswegen konnte ich das hervorragend übersetzen und übertragen in die Arbeit mit Leuten, die keine Schauspieler sind.
oder das hört sich ein Stückchen nach dem an, was jeder, glaube ich, gut gebrauchen kann, wenn er umgeben ist von Menschen, die jetzt vielleicht gerade aus welchen Gründen auch immer dominant auftreten oder passiv-aggressiv oder rumnörgeln und damit ein bisschen die Teamatmosphäre ja, lenken. Ich will es jetzt mal nicht vergiften nennen, aber einfach Einfluss nehmen auf Team, auf Atmosphäre. Also einfach Menschen, die etwas einbringen, was gerade für einen persönlich unangenehm ist, den Raum von einem selber kleiner macht. Und das hört sich total spannend an, was du gerade sagst, dass man dann in so einer Situation eben nicht diesem Impuls und diesem reaktiven Augenblick, diesem reaktiven in einem selber folgen muss, sondern dann diese bewusste Entscheidung treffen kann und dann mittels Körper aus der bewussten Entscheidung heraus wie in eine andere Rolle, so hatte ich es jetzt ein bisschen verstanden, wie in eine andere Rolle schlüpfen kann, aus der heraus man trotzdem, was heißt trotzdem, aus der heraus man authentisch dann handlungsfähig der Situation begegnet. Das finde ich total spannend.
Ja, und es lenkt den Fokus, ist es auch wirklich, es lenkt nämlich den Fokus komplett weg von der Schwierigkeit des anderen. Und es lenkt den Fokus erstmal unbequemerweise darauf, zu welchem Menschen ich eigentlich in der Situation und im Umgang mit dieser Person werde. Weil das ist ja das eigentliche Problem, dass ich zu einem schwierigen Menschen werde. Der andere steht womöglich da, fühlt sich pudelwohl. Ich sage, der ist schwierig, weil ich ein Problem habe. Weil ich auf die Palme gehe, wütend werde, hilflos, nicht weiß, was ich sagen soll. Ich mache mich aus Versehen klein oder plustere mich auf, weil ich das Gefühl habe, der macht mich klein. Das ist ja die Schwierigkeit. Nicht der, sondern wie ich damit umgehe.
Ja, total.
Und da ist der einzige Hebel, den wir haben, dass wir unseren Umgang damit verändern.
Ja, das ist ja das große Thema immer. Wir verändern den Umgang damit selber. Aber einen Punkt hast du gerade noch gesagt, den ich noch wichtiger finde. Nämlich diesen Punkt, dass jemand anders sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, die wir als schwierig empfinden, die aber möglicherweise von jemand anderem gar nicht als schwierig empfunden wird, weil sie vielleicht schwierig in uns resoniert, einfach aus dem Grund, weil es etwas in uns wach macht, weil es etwas in uns, also triggern ist ja auch so ein verbreitetes und vielfach verbrauchtes Wort, aber weil es einfach in uns etwas anspricht, vielleicht auch mit einer ganzen Geschichte dahinter, die dann dazu führt, dass wir die Person schwierig finden. Und dann ist aber gar nicht die Person in gewisser Weise der Auslöser, sondern das, was in uns ist. So, und dann sind wir tatsächlich genau an dem Punkt, wie kann ich wieder handlungsfähig werden im Umgang mit schwierigen Menschen? Naja, indem ich an dieser Stelle auf mich gucke.
Genau. Ja, genau. Deswegen orientiere ich mich komplett wirklich immer an der Situation und an dem Ziel, dass derjenige, um den es geht, gerade hat. Weil das ist natürlich so kompliziert. Was du sagst, ist ja völlig richtig. Ich weiß erstens nicht, was mein Gegenüber dazu bringt, so zu sein, wie es ist, wie es sich verhält. Ja, denjenigen. Der hat ja auch seine Gründe und seine Geschichte. So, jetzt bin ich aber nicht die Psychologin, die da ist, um den zu therapieren. Wir haben ja auch gar nicht die Zeit und das Wissen darum. So geht's ja gar nicht. Ich habe aber in dem Moment auch nicht die Zeit und die Mittel, mich selber zu therapieren. Und all das, was in mir womöglich der Grund dafür ist, dass ich gerade unter diesem Moment leide, ist womöglich so kompliziert, da wollen wir gar nicht erst anfangen. Ja? Es geht ja auch wirklich hier nicht um Therapie. Es geht um die Situation und was ich konkret in diesem Moment will vom anderen. Oder mit dem anderen. Und wenn ich jemanden vor mir habe, der schwierig ist, also der mich in irgendeiner Weise triggert, dann ist die Frage, wie soll dieses Gespräch verlaufen, damit ich möglichst meinem Ziel nahe komme? Beispielsweise eine Lösung für irgendwas zu finden. Jetzt habe ich es aber zu tun, steht eine völlig unzugängliche, aggressive Person mir gegenüber. Ja? Und da würde ich zum Beispiel sagen, mit diesen ganzen komplizierten Sachen machen wir sofort Schluss und gucken nur, was ist das Ziel? Aha, ein friedliches Gespräch, ein total aggressiver Gesprächspartner. Ja, aus meiner Perspektive erzählt die Geschichte natürlich. Was mache ich jetzt? Was setze ich in mir frei? Welchen Knopf drücke ich, damit das Gespräch mit diesem schrecklichen Menschen gelingt? Ja, ich treibe es mal auf die Spitze. Guck mal, und es gibt zum Beispiel, ich gehe mal in die Schauspielbranche, es gibt manchmal Castings, da ist ein Bestandteil des Castings, dass man ein Gespräch führt mit der Casterin oder dem Caster. über scheinbar persönliche Dinge oder auch berufliche, aber man spielt nicht, sondern dann führt halt ein Gespräch. Und die Produzentinnen gucken sich das hinterher an und gucken halt, ob man eine charismatische Schauspielerpersönlichkeit ist, ob sie einen besetzen wollen. Manchmal laufen diese Gespräche nicht gut oder man spürt irgendwie, dass die Casterin einen nicht mag. Sowas gibt es. Und jetzt ist die Frage, was ist in dem Moment, wo ist mein Fokus? Ich habe natürlich jedes Recht der Welt, mich dann zu wehren, ja, auch schlagfertig zu sein oder eine Grenze zu ziehen oder selber auch unfreundlich zu reagieren, weil die ja auch unfreundlich zu mir ist oder auch von oben herab zu sprechen, weil kommt ja gar nicht in Frage, muss ich mir nicht bieten lassen. So. Aber die einzig interessante Frage ist doch, was ist nachher auf dem Tape? Was sehen die Produzenten? Sehen sie eine Person, die sich erfolgreich wehrt und das letzte Wort hat oder auch so guckt? Oder sehen Sie eine angenehme, sympathische Person, die freundlicher über ihr Leben erzählt und mit der man gerne arbeiten möchte? Da haben wir einen kleinen Konflikt. Aber der Konflikt ist sofort weg, wenn man diese Entscheidung trifft, nämlich sich so zu verhalten und das in sich auszulösen, was genau dem Ziel im Moment dient. Und ich glaube, das ist der Unterschied, ehrlich gesagt, zwischen persönlich und privat. In dem Moment ist das Private vielleicht total verständlich und auch berechtigt. Aber die Frage ist, ob es sinnvoll ist und was gerade wichtig ist. Persönlich muss ich ja trotzdem sein, auch in dem Gespräch mit diesem schwierigen Mitarbeiter oder der Mensch, bei dem ich mich bewerbe oder was auch immer, um einen Job, für einen Job. Aber also persönlich muss das schon bleiben. Ich kann nicht wie ein aufgezogener Roboter jetzt irgendwelche Knöpfe drücken und mechanisch Programme abspulen. Das ist oft das, was Leute glauben, wenn man sagt, es sind Techniken. Aber das ist nicht das, wie es funktioniert, sondern diese Techniken, mit denen ich arbeite, die erlauben es mir, meine Beziehung zu meinem Gegenüber zu verändern und eben genau dahin zu gucken, wo die Grenze verläuft zwischen persönlich und privat. Und das Gespräch, meinen Fokus ganz klar auszurichten und das Gespräch professionell zu führen, so wie ich es führen möchte, ohne dass ich Opfer meiner eigenen Aggression noch bin oder meiner Ängste.
Ja, das hört sich, glaube ich, nicht nur für mich gerade ganz großartig an, sondern ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch diejenigen, die dir zugehört haben, unbedingt wissen wollen, was kann ich tun? Was können wir alle tun, um genau das zu tun? Um genau in der Situation eben diesen Switch machen zu können. Wie ist da das konkrete Vorgehen?
Also es gibt natürlich sehr viele konkrete Hebel und Werkzeuge in dieser großen Werkzeugkiste, die man benutzen kann, die nicht immer alle zum Einsatz kommen, aber die alle im Grunde auf demselben, über dieselbe Mechanik funktionieren, nämlich über die ganz konkrete und total verlässliche Wechselwirkung von Gedanke und Gefühl. Also wir brauchen, denke ich, in schwierigen Situationen etwas, das unseren Gedanken eine ganz klare Richtung gibt und dadurch auch im Körper was verändert. Und ich kann ja nur mal so ganz grob zwei der wichtigsten Werkzeuge beschreiben, nämlich welche, die genau das machen, was ich gerade gesagt habe, die wirklich sich konkret auf diese Beziehung zu meinem Gegenüber beziehen oder zum Auditorium auch, wenn ich auf einer Bühne stehe, Vortrag halte oder sowas, Präsentation. Das eine Tool heißt tatsächlich Beziehung und das andere heißt Objective. Und die Arbeit mit Beziehung besteht im Grunde aus einem ganz einfachen Frageschema. Die Einfachheit ist ja auch ein großer Schlüssel, glaube ich, weil wir so komplizierte Wesen sind und so vielschichtig und die Probleme auch, denen wir ausgeliefert sind, oft so kompliziert sind, dass nur was sehr Einfaches helfen kann, glaube ich, in dem Moment, weil wir einfach keine Zeit haben. Also bei Beziehungen frage ich mich ganz simpel, was empfinde ich dem anderen gegenüber? Oder was macht der andere mit mir, also was machst du mit mir? Und dann beantworte ich mir diese Frage. Ganz einfach. Ich empfinde dir gegenüber das und das, weil. Und diese Antwort ist bereits mein Werkzeug. Das ist, als wenn ich eine Saite zum Schwingen bringe. Es verändert sofort was im Körper.
Also die Frage, was empfinde ich dir gegenüber? Das ist schon mal die erste wichtige Frage.
Ja, das ist das, die Strategie, mit der ich arbeite, dass ich mir immer diese Frage stelle, wenn ich dieses Werkzeug benutze und mir eine ganz klare Antwort darauf gebe, immer mit diesem Schema. Was empfinde ich, empfinde dir gegenüber das und das, weil so. Oder du machst mich das und das, weil. Und die Schauspieler kriegen, wenn die das lernen, eine ganz einfache Übung. Die machen eine ganz einfache Übung, nämlich die kriegen einen Satz, beispielsweise, wo warst du gestern Abend? Und dann kriegen die von mir eine Beziehung. Ja? Beispielsweise eine Beziehung von Misstrauen. Und dann lautet dieser Beziehungssatz, ich empfinde dir gegenüber Misstrauen, weil ich nicht weiß, was du gestern Abend gemacht hast. Dann kommt die Schauspielerin rein und fragt genau diese Frage, wo warst du gestern Abend? In dieser Beziehung von Misstrauen. Das Einzige, was sie macht, wenn sie draußen steht, bevor sie reinkommt, also ihr persönliches Warm-up, ist, dass sie diesen Beziehungssatz, ich empfinde dir gegenüber Misstrauen, weil, einmal laut sagt. Ohne hinterher den Mund zu schließen. Ganz wichtiges Detail, ich sage gleich warum. So, sie sagt den Satz einmal und dann passiert nichts weiter. Sie spielt nichts, sie versucht nicht was zu fühlen, sondern sie kommt einfach mit dem Echo dessen, was sie da gerade gemacht hat, wieder in den Raum und sagt ihren Text. In einer Beziehung von Misstrauen. So, und dann gibt es eine zweite Beziehung, die ich ihr gebe. Aber sie hat denselben Text, es ist genau dieselbe Situation. Sie kommt wieder rein, sagt, wo warst du gestern Abend? Und diesmal mit einer Beziehung von Neugierde. Also sie geht raus und sagt, ich empfinde dir gegenüber Neugierde, weil ich nicht weiß, was du gestern Abend gemacht hast. Versucht nicht zu spielen, kommt rein und sagt, wo warst du gestern Abend? Und es ist wirklich noch nie vorgekommen, dass ein Schauspieler oder eine Schauspielerin das gemacht hat und es war beide Male gleich. Also alle merken sofort eine konkrete Veränderung, die gesamte Geschichte ist anders, die Figur wirkt anders, die improvisieren dann meistens mit jemandem und dann sind die Texte, also der andere, der angespielt wird, fühlt sich natürlich auch total anders. Es ist so simpel, dass man es sich kaum vorstellen kann und das ist im Grunde schon alles.
Während du es erzählst, spüre ich auch hier gerade den Unterschied.
Oder?
Im Körper sich einerseits dieses Misstrauen, diese Misstrauensbeziehung anfühlt und andererseits diese Neugierde. Und während du es gesagt hast, habe ich so selber in meinem Kopf durchgespielt und spürte eine andere Körperhaltung, spürte eine andere Art, tatsächlich in einen Dialog zu gehen. Total spannend. Also dieser Beziehungsaspekt. Was empfindest du oder was empfinde ich dir gegenüber? Also wirklich ganz spannend, ja.
Ja, und weißt du, in der Einfachheit liegt wirklich hier der ganz große Schlüssel bei all diesen Werkzeugen, aber bei dieser Geschichte auch. Weil ich weiß, ich habe diesen einen Beziehungssatz, der wirkt wie ein, als wenn ich eine Triangel anschlage, wie sagt man, also dagegen schlagen oder einen Bogen, mit dem ich, oder eine Seite vom Cello.
Ich weiß, was du meinst.
So, du weißt, danke. Und dazu dient mir dieser eine Satz. Ich benutze den wirklich wie ein Instrument und bringe etwas verlässlich zum Schwingen, was im Grunde alles verändert. Und jetzt ist es so ein Moment, ne, den auch du schon jetzt erlebst, wenn du es nur gedanklich, du hast ja noch nicht mal laut gesagt. Und wenn man das kennt und das ein bisschen praktiziert und auch ein bisschen übt, auch ganz technisch immer wieder mit diesem laut sprechen und den Mund nicht schließt, und das ist noch so ein kleines Detail, wenn ich den Mund schließe, schneide ich quasi das Echo ab. Und wenn ich ihn offen lasse, also bewegt sich quasi diese Welle, die ich in Gang gesetzt habe, dadurch, dass ich es sage, weiter. Also ich setze was in Gang, das kann dann weiter schwingen und so komme ich in den Raum. Schauspieler, die das ausprobieren, merken sofort einen riesigen Unterschied. Und das Tolle ist, man kann in Situationen, in denen man wirklich ist, wo man die Beziehung zu seinem Gegenüber nur mit einem Gedanken, funktioniert nämlich genauso wie wenn man es laut spricht. Es ist nur gut, es so zu üben, weil es einem das verdeutlicht. Aber nur über den Gedanken kann man auch den Mund offen lassen, innerlich. Also wenn man das Prinzip einmal ausprobiert hat, reicht die Erinnerung daran, dass man es offen lassen kann nach vorne, ja, Und es entsteht einfach eine andere Resonanz, eine stärkere. Und man spürt das noch mehr, was man in Gang gesetzt hat.
Und ich stelle mir gerade vor, ich gehe in ein Meeting und ich weiß, da sind 10 Kollegen, Kolleginnen. Und bei der einen habe ich schon eine Beziehung von, meine Güte. Ich will jetzt gar nicht mal weiter ausdifferenzieren.
Herrliche Beziehung. Beziehung von meine Güte, das können wir einfach so stehen lassen.
Ja, genau. Also ja. Meine Güte, eine meine Güte-Beziehung. Mhm. Und jetzt stelle ich mir vor, ich gehe in dieses Meeting und gehe vielleicht nicht mit der meine Güte-Haltung da rein. Mhm. Vielleicht mit einer Aha-Haltung. Mhm. Also das ist ja eine Aha, mal gucken, ist ja auch noch nicht übermäßig zugewandt, aber ist zumindest schon mal nicht mehr so, naja, was soll da schon kommen, sondern ist abwartender.
Da ist ja, oder sogar neugieriger.
Neugieriger, da ist ein größerer Raum.
Genau, mal, ne? Ja, und genau.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das zumindest im Erleben der Person, die gewohnt ist, auf diese meine Güte-Kollegin oder Kollegen zu treffen, schon im Erleben dieser Person wirklich was verändern kann.
Ja, es verändert total verlässlich was. Und der Punkt ist ja auch, weil ich weiß, das ist ein richtiges Werkzeug. Ich habe dieses Schema, ich habe einen Satz, beispielsweise, statt, meine Güte, du bringst mich auf die Palme, was machst du mit mir, du bringst mich auf die Palme, weil du wieder genau wie immer, bla bla bla, was auch immer, ne? Und jetzt tausche ich diese Beziehung ganz konkret gegen eine andere aus. Beispielsweise, ich empfinde dir gegenüber Neugierde, weil ich gespannt bin, ob es wieder dasselbe ist wie immer. Oder auch, du öffnest mir die Augen, weil ich erkenne, dass es genauso ist wie immer. Das kann ich auch wählen. Denn wenn das resoniert, es resoniert ja das, was am Anfang des Satzes steht oder gesagt wird. Du öffnest mir die Augen. Das ist das, was die Schwingung macht, mit der ich den Raum betrete. Und dann bin ich eben eine Person, die etwas erkennt und nicht eine Person, die super wütend ist und aggressiv oder hilflos. Und weil ich weiß, dass das durch diesen Satz, der immer derselbe ist, durch dieses klare System, durch dieses Werkzeug, dass ich das wirklich benutzen kann, dass ich etwas Verlässliches habe, um das auszulösen, muss ich mir eben nicht vornehmen, jemand zu sein, der anders wirkt, sondern ich kann es wirklich benutzen wie so ein Werkzeug, was ich in der Tasche habe.
Das heißt im Grunde, dass ich im Vorhinein auch nochmal überlege, oder mich bewusst entscheide, da ist wieder dieser Punkt, bewusste Entscheidung, dass ich im Vorhinein bewusst entscheide, in welchem Beziehungsverhältnis möchte ich jetzt in dieser Situation mit dir eintreten.
Ja, und die Chance hat man ja nicht immer, ne? Die Möglichkeit hat man nicht immer, weil einen auch Situationen natürlich überraschen oder Verhaltensweisen. Oder wenn man das aber ein bisschen
überrumpeln. Oder überrollen, ne?
Genau, überrollen. Ja. So, und hier kommt der Vorteil ins Spiel, wenn man eine Weile so gearbeitet hat mit sich selbst oder mit diesen Techniken, dann wird aus so einer Sache, die man machen kann, weil man sie eben jetzt neu gelernt hat oder weil man sich darauf vorbereiten konnte, etwas, an das man sich schon so gewöhnt hat, dass es automatisch passiert. Nämlich diese Richtung in meinem Körper. Ich fühle mich von dir in die Enge getrieben, weil du bedrohlich bist. So. Diese Richtung auch reflexhaft dann zu verändern durch eine andere Beziehung. Ich fühle mich von dir in die Enge getrieben, weil du bedrohlich bist. Ja, zum Beispiel ersetzen durch, ich fühle mich von dir herausgefordert, weil du bedrohlich bist. Und schon werde ich größer innerlich, weil Herausforderung ist was völlig anderes als Enge. Und wenn man das eine Weile gemacht hat, kann man über diese grundsätzlichen Richtungen, geht es nach hinten oder geht es nach vorne, werde ich kleiner oder werde ich größer, tatsächlich in so kurzer Zeit schon reflexhaft was verändern, dass die Dinge, die einen tatsächlich schachmatt setzen, immer weniger werden. Ja, klar. Weil wenn man damit einmal angefangen hat und merkt, da ist immer die Möglichkeit, ein Ja durch ein Nein zu ersetzen, eine Rückwärtsrichtung durch eine Vorwärtsrichtung, ganz mechanisch. Wenn man damit angefangen hat, will man eigentlich damit nicht mehr aufhören, weil es einen wirklich ermächtigt, über ganz vieles zu entscheiden in solchen schwierigen Situationen.
Total spannend. Du hattest von zwei Werkzeugen gesprochen, zwei Tools gesprochen, Beziehung, ja. Das eine, das zweite hattest du als Objectives bezeichnet.
Genau, und mit Objective ist gemeint das Ziel, das unbewusste stärkste Ziel also für die Situation oder für den Moment mit jemandem. Und es ist ja so, oft denken wir wissen, was wir wollen und unser Körper will aber was anderes. Ich denke, ich will dich um etwas bitten und mein Körper will dich eigentlich schütteln, weil du es immer noch nicht gemacht hast. Zum Beispiel, ja, kennen wir aus der Kindererziehung oder auch aus unserem Unternehmen oder. So, und jetzt steht dann da jemand, der einfach, wo Kopf und Körper an verschiedenen Strängen ziehen und dann bist du einfach nicht kongruent und so. Und bist nicht klar und auch nicht einladend, ja, weil du mit deiner eigenen Aggression kämpfst. Und das sieht man. Das sieht man immer. Irgendwo dran sieht man es. Und wenn es der harte Kiefer ist, bitte?
Der Körper lügt nicht. Das sieht der andere und man selber spürt es auch.
So, und damit können wir arbeiten, das können wir uns zunutze machen, indem wir es mit dieser Objective zum Beispiel über den Körper benutzen. Ich kann jetzt, also wenn ich merke, mein tatsächlicher unbewusster Willensimpuls ist, ich will dich schütteln und ich weiß, das ist nicht günstig in dem Moment, wo ich sage, ich habe eine Bitte, ändere ich diese Objective, also den stärksten, innersten Willensimpuls und wähle bewusst beispielsweise etwas wie, ich will dich einladen zu sehen, meinetwegen auch, dass ich mit meiner Geduld am Ende bin oder dass ich es nicht nochmal sagen möchte, aber ich will dich einladen, was eine Bewegung sein kann, wie ich will die Türen weit aufmachen, damit du das sehen kannst, dass du mir diese Bitte jetzt wirklich erfüllen solltest, weil ich äußere sie zum 5. Mal. Das ist einfach vorteilhafter, weil der Impuls, den du dann, das, was du ausstrahlst, ist der innere Bewegungsimpuls einer einladenden Person.
Das Spannende an der Stelle finde ich, also mein erster Gedanke gerade war, naja, Worte haben schon sehr viel Macht und wenn ich Worte ändere, ändere ich schon auch sehr viel. Aber das Spannende konnten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade nicht sehen, nämlich deine Körpersprache. Du hast wirklich deine Arme nach hinten gemacht und hast deinen Brustkorb ganz aufgemacht, als es um das Thema Einladung ging. Und ich glaube, das ist nochmal das Wesentliche, dass es eben nicht nur die Worte sind, sondern dass es auch darum geht, mit den Worten den Körper zu verändern. Habe ich das richtig verstanden?
Na, völlig richtig. Und das Ding ist, das hätte ich jetzt auch noch dazu gesagt, aber ich habe natürlich vergessen, dass mich die anderen nicht sehen können. Da hast du völlig recht. Also hier ist es nicht nur der Satz, den ich laut sage, es ist wieder dasselbe Frageschema. Ne? Was will ich von dir und warum? Dann kann ich rausfinden, was ich wirklich will, wie es sich im Körper anfühlt und dann gucke ich, will ich das so lassen oder nicht? Dient das meinem Gesprächsziel, ja oder nein? So, und dann gibt es eine Übung, die hier die Schauspieler, aber auch die anderen Menschen machen können, weil sie ganz einfach ist. Ich mache die Bewegung tatsächlich, so wie ich jetzt hier vor meinem Computer. Ich mache diese einladende Bewegung und dadurch, dass ich einen guten Grund habe für die Bewegung, ist es eben kein aufgesetztes Schauspiel, sondern ich habe herausgefunden, warum das sinnvoll ist. Ja, deshalb mache ich es, voller Überzeugung. Und dann macht mein Körper Folgendes. Über sein unfassbar faszinierendes, emotionales Körpergedächtnis merkt er sich diesen Effekt. Diesen Effekt, der entsteht, wenn ich die Bewegung mache und dann innerlich in die Situation gehe und er merkt sich die Resonanz von dieser Bewegung und diese Resonanz, dieses Echo nehme ich mit ins Gespräch. Da muss ich gar nichts mehr für tun, sondern das macht mein Körper von ganz alleine, der speichert es ab. Und dann strahle ich eben nicht aus, das auf jemanden einschlagen, weil ich ihn nicht mehr sehen kann, weil er schon wieder nicht, oder schütteln oder was auch ich, was weiß ich, oder auf Abstand halten, sondern ich werde von einer Person, die unter Druck steht, zu einer Person, die zu etwas einlädt. Und das ist natürlich viel souveräner, womöglich viel freundlicher und auf jeden Fall viel einladender und auch kongruenter, weil mein Kopf und mein Körper, mein Denken und mein Fühlen nicht gegeneinander arbeiten. Und ich versuche nicht unbewusst irgendwas zu unterdrücken, nämlich meine unglaubliche Wut, sondern ich bin bei mir und das, was ich sage, passt zu dem, was ich fühle. Das hat eine viel stärkere Präsenz.
Ich finde hier gerade einmal den Punkt ganz wichtig zu sagen, das ist kongruent, das heißt Körper, Gedanken, Gefühl, das geht alles in die gleiche Richtung. Also ich schaffe es, es ist wirklich ein Stückchen gleich zu schalten, ist ein böses Wort, aber im Endeffekt geht es, dass alles in die gleiche Richtung geht. Das ist der eine Punkt, den ich an der Stelle wirklich sehr wichtig finde. Und jetzt ist es ja immer so, dass man dann sagt, naja gut, okay, dann gehe ich halt in eine andere Richtung, das ist ja schön und gut, aber da ist ja immer noch der andere. Und da habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es selber schaffe, mich quasi ein Stückchen umzuswitchen, dass ich damit auch das Gegenüber ein Stückchen verändere.
Ja, total. Total. Man kann ja nicht etwas verändern und der andere verändert sich nicht. Also das passiert ja nie.
Das wird sicherlich nicht dazu führen, dass wir am Ende uns gegenseitig in die Arme fallen, wenn vielleicht das Grundniveau eher ein Stückchen Aggression oder zumindest ein Gegeneinander beschreibt, aber es kann Situationen friedlicher machen. Das ist so das, was ich immer wieder beobachte, dass wenn ich über solche Dinge es schaffe, ja, meine Zielausrichtung ein Stückchen mehr in etwas zu bringen, das mir tatsächlich dienlich ist einerseits, ich andererseits aber auch schaffe, vielleicht mehr aus einem Frieden mit mir selber herauszuhandeln, dass ich dann, oder in einer gewaltfreien Kommunikation würden wir sagen, aus der Gewaltfreiheit herauszuhandeln, dass ich dann tatsächlich auch die Situation in einer Art und Weise verändere, die eine Situation, in der Handlungsfähigkeit entsteht. Ich meine, in der Folge dreht es sich komplett um Handlungsfähigkeit. Im Titel haben wir die Handlungsfähigkeit. Das war die Eingangsfrage an dich. Und genau darum geht es. Das heißt, mit solchen Methoden einer Selbstausrichtung verändere ich auch das Gegenüber. Und gleichzeitig bin ich in mir eben nicht mehr so zerrissen und damit auch souveräner. Ich erlebe in Coachings und in Seminaren so oft das Thema Souveränität, Gelassenheit etc. Also es sind wirklich so diese Kernthemen. Und genau mit sowas kommt man eben dahin, souveräner, gelassener zu agieren, handlungsfähiger zu sein, einen größeren Raum zu haben, in dem es möglich ist, wirksam zu sein.
Genau. Und einen wichtigen Punkt finde ich, den hast du auch eben noch angesprochen oder gestreift. Es ist nicht gesagt, dass das Gespräch dann gelingt. Es ist nicht gesagt, dass ich mein inhaltliches Ziel erreiche oder dass ich hinterher lieber mit dieser Person zusammen bin. Ich erweitere lediglich meinen Spielraum und kann etwas wählen, was mich möglichst nah an das Ziel bringt oder was das Gespräch möglichst so beeinflusst, dass die Chancen steigen. Zum Beispiel, ich gehe nochmal zu mir und dieser Opfersache damals und diesen Grenzen. Ich habe mit einer Person zu tun, die permanent meine Grenzen übertritt. Manchmal reicht es auch nur, die Begründung zu verändern. Also sagen wir mal, mein unbewusster Willensimpuls war damals ganz bestimmt, ganz oft, ich will dich auf Abstand halten, weil ich Angst vor dir habe, ja, oder weil du meine Grenzen überschreitest. So. Dieser unbewusste Impuls, über den ich mir keine Gedanken gemacht habe, aber der 100 Pro in meinem Körper war, war unbewusst und kam aus der Angst. So. Und wenn ich damals als Coach an meiner Seite gewesen wäre, hätte ich gesagt, so pass mal auf, du kannst dieselbe Objective benutzen, also denselben Bewegungsimpuls, aber ändere die Begründung. Weil dann holst du dir deine Souveränität zurück. Liebe Beate. Und dann hätte ich mir Folgendes empfohlen. Ich hätte gesagt, versuch's doch mal mit, ich will dich auf Abstand halten, weil dieser Raum hier mir gehört. Weil hier meine Grenze verläuft. Dann hätte ich als die kleine Beate, die ich damals war, die sehr junge Schauspielerin, gemerkt, oh, ich habe ja gar keine Grenze. Ich wollte ja noch nie eine ziehen. Wäre vielleicht mal an der Zeit. So. Und dann hätte ich sie gezogen und dann hätte ich automatisch auch gewusst, was da drin ist. Nämlich meine Würde, die Verantwortung für die Qualität meiner schauspielerischen Arbeit und einiges andere mehr wahrscheinlich auch. Also Ne, es ist natürlich ein Gedankenspiel auch. Ja. Und die Begründung ist übrigens ganz wichtig, weil, habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube nicht, ne? Ich sage das so oft, dass ich jetzt gerade nicht weiß, ob ich es jetzt schon mal gesagt habe. Also wir brauchen einen guten Grund, sowohl für eine Beziehung, für die Emotion oder den Zustand, in dem wir sein wollen, als auch für diesen Bewegungsimpuls. Denn ohne Grund gibt es keinen Auslöser. Ja. Wir müssen uns die Situation genau angucken und uns einen wirklich guten Grund wählen, weil sonst ist es nämlich, und das passiert häufig, glaube ich, man sagt sich, ich will unbedingt, dass es friedlich bleibt, und dann verbiegt man sich eben doch und nimmt so eine gewaltfreie Position ein, die einem aber im Grunde nicht gefällt, und macht sich vielleicht eben doch irgendwie klein oder handelt wieder gegen das eigentliche Gefühl. Ja. Aber so, und weißt du, was da meistens fehlt, Alexandra? Ich glaube, da fehlt meistens dann der Humor.
Ja.
Der Humor, absolut, der uns nämlich in Situationen, wo wir unter Druck geraten, sowieso als erstes meistens verloren geht. Und das finde ich persönlich unerträglich. Ich finde, der Humor muss da immer eigentlich als erstes sofort wieder rein. Und wenn wir mit Beziehungen und Objectives arbeiten, mit dieser klaren Frage, was genau will ich eigentlich und warum, oder was empfinde ich dir gegenüber und warum, dann kommen wir eben auch zu, dann finden wir auch Möglichkeiten, den Humor wirklich ganz verlässlich wieder ins Boot zu kriegen. Also jemand, der unerträglich ist, mit dem ich aber einfach aus irgendwelchen Gründen weiter zu sprechen habe, ne, mit der Beziehung, du gehst mir vollkommen auf die Nerven, weil du bist, wie du bist. Da kann ich meine Beziehung zum Beispiel folgendermaßen ändern. Ich kann mich entscheiden für etwas wie: Ich empfinde dir gegenüber Neugierde, weil ich gespannt bin, ob es noch irgendeinen sympathischen Aspekt an dir gibt. So. Oder ich empfinde dir gegenüber Entschlossenheit, dich zu unterstützen, damit es dir gelingt, auf angenehmere Art und Weise mit mir zu kommunizieren. Und dann resoniert die Entschlossenheit, und zwar aus gutem Grund. Da kann mein ganzer Sarkasmus gerne mit rein. Das macht nichts. Aber ich strahle die Entschlossenheit aus gutem Grund. Oder die Neugierde. Und ich muss mich nicht verstellen und so tun, als würde ich den mögen, um des lieben Friedens willen. Da bin ich nämlich total dagegen, ehrlich gesagt.
Absolut, das bringt gar nichts, dann zerfasert man im Grunde nur die Energie, die man hat, in verschiedenste Richtungen, die unter Umständen noch gegenläufig sind. Da bin ich auch gut bei dir.
Und führt so gut draufe Gespräche, als jemand, der immer sagt, irgendwie, ja, ein Stück weit wollen wir doch alle das Gleiche. Und das stimmt eben nicht. Wir wollen gar nicht ein Stück weit das Gleiche. Oft wollen wir ganz unterschiedliche Sachen. Und wenn wir dann nicht dazu stehen und wirklich die Situation, so hart wie sie sein mag, nehmen, dann passt es halt nicht. Aber es ist möglich, da sowohl Friedfertigkeit als auch Humor und Selbstbewusstsein ganz klar strategisch reinzukriegen, während wir die Situation überhaupt nicht beschönigen, an keiner Stelle.
Ja.
Das finde ich sexy, ehrlich gesagt.
Ja, total. Und zugleich ist ja an der Stelle, an der Humor ist, auch immer ein Stückchen Leichtigkeit und eben auch ein Stückchen Bereitschaft, es nicht zu verhärten, sondern mit der Leichtigkeit einfach auch ein Stückchen Kontrolle abzugeben. Und damit entstehen wieder Räume. Damit entsteht wieder Handlungsfähigkeit. Und damit entsteht wieder die Chance, dass heute mal vielleicht etwas anderes herauskommen kann oder auch nicht. Aber an genau dieser Stelle gibt es ja da nichts zu verlieren, weil im schlimmsten Fall geht es so wie immer. Aber möglicherweise fühle ich mich besser.
Ja.
Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den es wirklich auch ins Auge zu fassen gilt. Schwierige Menschen sind ja nicht nur einfach schwierige Menschen, sondern schwierige Menschen, im schlimmsten Fall nimmt man die, hat man die nachts noch in seinem Kopf im Bett und ärgert sich über irgendetwas. Und wenn es schon gelingt, aus einer Situation, aus der ich immer wieder belastet rausgehe, mit weniger Belastung rauszugehen, dann habe ich ja schon was gewonnen. Und genau auf diesen weniger Belastung kann ich im nächsten Schritt wieder aufbauen, bis es irgendwann neutral wird und ich so Stück für Stück immer mehr Handlungsspielräume entwickle und immer mehr meine Handlungsfähigkeit zurückgewinne und mich dann irgendwann auch anfange, in so herausfordernden Situationen mit schwierigen Menschen wohlzufühlen.
Ja, und vielleicht würde ich sogar diesen Anspruch gar nicht empfehlen mit dem Wohlfühlen, weil es funktioniert tatsächlich auch in Beziehungen, wo wir da drunter bleiben, also wo das vielleicht einfach nicht möglich ist. Für mich ist der entscheidende Punkt, bin ich bei mir? Also, weißt du, wirklich sind diese, ist das, was ich eigentlich will, was so wichtig für mich ist, was ich sage und das, was in meinem Körper ist, liegt das übereinander? Ist das im selben Boot? Denn ich glaube, und da komme ich wieder zurück ganz zu dieser Eingangsfrage, ich glaube, das ist daran das Schlimmste. Nicht, dass Dinge nicht funktionieren, dass Geschäfte nicht abgeschlossen werden, dass Mitarbeiter auch vielleicht mal rausfliegen oder man den Job nicht kriegt. Oder man auch unterliegt oder so, dass was nicht funktioniert, das ist nicht schlimm. Ich glaube, schlimm ist es, wenn man sich verrät, sich selbst. Und wenn man immer wieder die Erfahrung macht, dass Denken und Fühlen nicht kongruent sind, dass man also Opfer ist der Umstände, dass man nicht bei sich ist, dass man nicht präsent ist.
Ja.
Und das ist im Grunde, man kann das eins zu eins vergleichen mit der Qualität eines Schauspielers oder einer Schauspielerin. Die wirklich Guten, bei denen ist das in dem Moment, wo die Kamera läuft, liegt das übereinander. Deswegen vergessen wir, dass wir im Kino sitzen und glauben jedes Wort, obwohl wir den Film womöglich schon zum zweiten Mal sehen. Wir vergessen ja nicht wirklich, dass wir einen Film sehen. Aber wir folgen dem Charisma dieser Persönlichkeit, weil sie da ist, weil sie präsent ist. Und ich glaube genauso, und wenn es eben nicht so ist, machen wir aus oder gehen aus dem Kino oder gucken den Film nicht zweimal. Ja. So, und empfehlen den nicht weiter. Und genauso ist es, glaube ich, im echten Leben auch diese Kraft von Persönlichkeiten, bei denen das übereinander liegt, die einfach ihre Mitte haben und die bei sich sind. Die ist unglaublich bestechend. Und dann kann man sich selbstbewusst trennen oder man findet selbstbewusst eine Lösung. Aber genau, was du gerade gesagt hast, wie gehe ich aus der Situation raus in die nächste Situation? Das ist für mich auch der wichtigste Punkt. Zu wem werde ich, wenn ich mich ständig verstelle? Ist nicht gut, will keiner von uns. Und wenn ich starke Entscheidungen treffe, entwickle ich mich auch zu einer Person, die mit sich selber auch gerne zu tun hat.
Und das ist doch das, wo wir eigentlich immer wieder gerne hin möchten.
Ja.
Beate, ich danke dir ganz herzlich für deine Ausführungen, dafür, dass du uns in deine Arbeit hast einblicken lassen, dass du uns so dezidiert aus den Nähkästchen deiner Methoden vorgestellt hast. Hast du noch einen letzten Gedanken, den du uns unbedingt noch mitgeben möchtest?
Doch, so der eine Gedanke, der das alles zusammenfasst, ist einer, der mir wirklich sehr am Herzen liegt. Also wir haben immer die Wahl.
Das war's mit dieser Folge. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen an Beate oder an mich haben, dann melden Sie sich gerne bei uns. Die Kontaktdaten von Beate finden Sie in den Shownotes. Meine Kontaktdaten auch, so wie Sie es gewohnt sind aus den anderen Folgen. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt für den restlichen Tag noch eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund, halten Sie die Ohren steif und schalten Sie gerne wieder ein. Tschüss!